Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Und herzlich willkommen zur 105. Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Predigttext, der bald gepredigt werden soll. Und heute spreche ich, Astrid, wieder mit Timo. Hallo, Timo.
Hallo.
Und wir dürfen einen Sonntag nach Trinitatis besprechen. Und das ist nämlich der 7. nach Trinitatis, der dieses Jahr auf den 23. Juli fällt. Du, Timo, wohnst in Berlin, predigst in Brandenburg. Und da ist schon Ferien. Richtig?
Ich bin da so mitten im Sommerloch auch so. Die Festivals haben angefangen oder Urlaube und Gärten und was so Leute so haben, während hier draußen gerade noch so die ersten Sonnenstrahlen eigentlich in unserer Meditation irgendwie da sind. Aber so diese mürbe machende Hitze, darauf freue ich mich schon richtig.
Ja. Bin mal gespannt, wie der Sommer wird in Brandenburg und bei uns hier in Baden-Württemberg. Ich sitze hier in Stuttgart und bei uns wird da noch nicht, werden die Sommerferien noch nicht angefangen haben. Das ist der letzte Sonntag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg. Ich meine, viele haben dann auch irgendwelche Special-Gottesdienste, natürlich Gottesdienst im Grünen oder Waldheim-Eröffnung oder irgendwie sowas. Ja, aber es lohnt sich so oder so, ob Sommerloch in Brandenburg oder Schuljahrsende-Fieber in Baden-Württemberg in den Gottesdienst zu gehen, denn wir haben einen großartigen Predigttext, nämlich Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47, die euch Timo jetzt vorlesen wird, aus der Basisbibel.
Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft, brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren bei ganzem Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Halleluja.
Das fügst du hinzu.
Ja. Das ist eine Hinzufügung nach Timotheus.
Ja, es gibt manchmal ja irgendwie so Bibeltexte, wo man einfach ein Amen oder Halleluja hinterher schieben mag. Genau. Es ist so ein Predigttext hier, der in der Apostelgeschichte wie so ein Erzählerkommentar ist, finde ich, zwischen diesen Pfingstwundern. Also es ist ein Text in dritter Person. Es wird über die Leute geredet, während davor und danach auch einige Geschichten sind, wo die direkt interagieren und es auch direkte Rede und spannende Geschichten gibt. Und hier ist so ein bisschen so eine Zusammenfassung von dem, was gerade eigentlich passiert oder ja,
vielleicht so eine Gesamtentwicklung. Auch ein bisschen was passieren könnte, sollte, weil es doch schon etwas positiv gefärbt ist. Das Ganze, alles ist ganz klar, alle sind total einträchtig und hoch angesehen.
Genau. Genau, es ist schon auch ein Idealbild, haben wir schon auch festgestellt und wird ja auch immer wieder über diesen Text gesagt, dass das ja so gar nicht war, wahrscheinlich.
Und die zugleich, große Frage, ja. Ist es jetzt der direkte Auftrag zum Brotbrechen und zum Besitz teilen und verkaufen? Oder ist es nur so ein Bild und das ist ja nur symbolisch und so? Also das Evangelium ist ja auch die Speisewunder bei Johannes. wo es ja auch immer um die Frage geht, was trägt das jetzt eigentlich aus? Weil es ist ja mehr als offensichtlich, dass es idealisiert ist. Aber gleichzeitig finde ich diese enge Verknüpfung, dass irgendwie, was trennt uns eigentlich an Sachen, die uns wichtig sind und von der Gemeinschaft weghalten, auch materielle Güter irgendwie sein können. Mhm. Und die abzugeben vielleicht auch zur Gemeinschaft beitragen könnte und das Essen, gemeinsames Essen zur Gemeinschaft beitragen kann und die Geschichten von Jesus und den Menschen einander erzählen, zur Gemeinschaft beitragen kann und dass das zusammenhängt. Das mhm. finde ich irgendwie das Starke und ja.
Ja, und wie du sagst, es hat ja schon irgendwie auch einen Appellcharakter. Also irgendwie will man losziehen und Brot brechen oder man hat das Gefühl, oh ja, das ist auch ein Idealbild. Danach sollte ich mich vielleicht auch ausrichten als Christin oder wir als christliche Gemeinschaft. Es geht ja tatsächlich schon auch hier viel um das Zusammenleben in Gemeinschaft. Und ich stelle mir so die Frage, ob eben dieses Idealbild mit dem Appellcharakter auf mich Druck ausübt oder ob es mir eigentlich Kraft gibt. Und ich merke, dass ich aus diesem Bild oder diesem Text in der Apostelgeschichte 2 schon auch viel rausziehe. Also dass das schon auch was ist, was mir in meinem Glauben oder für unsere christliche Gemeinschaft oder gesellschaftliches Zusammenleben allgemein schon auch sehr wichtig ist oder ein Anliegen zu sagen, hey, genau, was steht eigentlich zwischen uns? Welche Gebäude im Wortsinn auch? Genau, dieses Gefälle von Immobilienbesitz und MieterInnen, die darauf angewiesen sind, dass ihre Wohnungen saniert werden, damit sie sich nicht arm heizen und so. Ja, also das hatten wir ja auch im Vorfeld so ein bisschen festgehalten als eine Frage, die da drüber steht oder mit der man an den Text rangehen könnte für die Predigt, wie wollen wir als Gemeinschaft zusammenleben?
Und sich da vielleicht auch anregen lassen, tatsächlich mal über Geld zu reden. Wenn man in kleiner Runde im Sommerloch schon ist oder ein passendes Format oder seine Leute irgendwie kennt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ist eine der schwierigsten Themen überhaupt, wenn man das gar nicht gewöhnt ist, irgendwie darüber zu reden, wie viel man eigentlich verdient oder für welche Sachen auch man Geld ausgibt. Das ist ja ein krasser Rechtfertigungsdruck, der da dann vielleicht irgendwie aufkommt, weil man vielleicht ein schlechtes Gewissen oder man innerlich denkt man unabsichtlich, wie andere Person ist neidisch oder so. Aber tatsächlich vielleicht auch in Beispiele zu gucken, was christliche Gemeinschaften, die Gütergemeinschaft leben, eigentlich auch gemeinsam bewerkstelligen können. Mhm. Oder zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die das mit dem Zehnt viel aktiver leben. Also die auch heute quasi sagen, sie geben einen zehnten Teil von dem, was sie verdienen, eben gerade an Bedürftige in irgendeiner Form und Weise ab. Und darüber auf eine coole Art und Weise ins Reden auch miteinander zu kommen und nicht sagen, du musst oder das ist jetzt so eine private Entscheidung oder so, sondern was könnten wir eigentlich auch gemeinsam bewerkstelligen, wenn wir uns das zusammen vornehmen, wie viel Macht, ökonomische Macht hat man tatsächlich auch so als eine Gemeinschaft und wie, und die Frage, würde das Brot dann besser schmecken, dass man miteinander teilt, wenn man sich darüber freut, zum Beispiel. Mhm.
Dass es darüber freut, dass es gelingt, dass man teilt und damit in Summe allen ein besseres Leben ermöglicht?
Ja, also so diese Idealmomente, die ich vor Augen habe, da freut man sich dann so darüber irgendwie, weil was Tolles entstehen kann, wenn man zusammen anpackt. Und die Realität ist natürlich, hat ein paar dunklere Farbtöne da drin, als nur die strahlend klaren, wie sie in unserem Text jetzt hier irgendwie auch davor sind. Und ja. Also die Theologie driftet ja gerne ab in dann die Frage, ist es jetzt Frucht des Glaubens oder Grundlage des Glaubens? Also können die guten Werke da und so. Und darüber kann man ganz lange reden und ganz lange Bücher schreiben, aber auch die Blickwinkel auf uns und auf was wir irgendwie konkret machen können, mit dieser Klammer im Hinterkopf, ja, aber wenn du es den Leuten aufzwingst, dann ist es halt auch nicht das, worum es in diesem Text geht, würde ich sagen.
Ja, das glaube ich auch. Da geht es ja auch viel um eine eigene Motivation. Also mich hat die Passage auch erinnert an den Schluss vom Lukas-Evangelium, wo die im Tempel sitzen und sich riesig freuen darüber, was sie erlebt haben mit Jesus und so, und dass sie jetzt weiter als Gemeinschaft zusammen feiern und sein dürfen. Und hier ist es für mich so eine Auffächerung davon, wie denn Gemeinschaft ist und die eben aus diesem Feiern auch kommt und diese gemeinsamen Zeit mit Jesus oder den Erzählungen davon, wie Jesus Menschen bewegt hat. Und das wird ja hier auch fortgeführt durch diese Wunder und Zeichen, die Apostel dann tun. Also diese irgendwie wunderbare Zeit geht weiter sozusagen. Und aber auch die Zeit der Gerechtigkeit. Also wenige Zeilen vorher appelliert Petrus ja auch an die Gemeinde so, ändert euer Leben. Also auch, es erinnert mich so ein bisschen an Johannes den Täufer am Anfang mit der Bußpredigt. Also es geht schon auch darum, Gerechtigkeit zu leben und nicht nur happy-clappy im Tempel abzudriften, so in eine andere Sphäre. Also, sondern es hat schon auch was mit präsentischer Eschatologie zu tun, die wir durch Brot brechen und teilen von dem, was wir haben, auch herstellen können in dem, was uns möglich ist als Menschen.
Ja. Und ich würde es auf jeden Fall mit Brot brechen machen, vielleicht auch in irgendeiner besonderen Art und Weise, aber diese Sinnlichkeit des Brotbrechens, die geht mir oft irgendwie oder in manchen Abendmahlsformen ein bisschen zu kurz. Und also, weil dieser Satz, der da drin steht, voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Also irgendwie auch diese aufrichtige Herzlichkeit mit einer Leidenschaft irgendwie, deren im Raum zu bereiten, um danach dann vielleicht auch miteinander über Geld zu reden oder so.
Ich denke gerade an eine Methode, die ich mit den Grundschülis gemacht habe, die ich jetzt die letzten Jahre betreuen durfte. Das war so ein Rallye-Kreis am Anfang, wo man die Kerze weitergegeben hat und sich immer so einen Wunsch noch weitergegeben hat. Also auch in der Offenheit davon, wie viel Gott da drin steckt und so weiter und Überwältigungsverbot. Und die haben sich halt dann gewünscht, dass sie schnell mit den Hausi fertig werden oder dass sie sich nicht verletzen, wenn sie Fußball spielen oder irgendwie so. Und ich mochte das so, so gerne, dass in dieser Gemeinschaft man sich einfach fast jede Rallye-Stunde einfach ein wertschätzendes Wort persönlich zugesprochen hat, jeder dem anderen. Und letztlich hat ja dieses Brot des Heils auch so einen Moment, aber das ist so abstrakt. Und auch wenn man Menschen dazu ermutigt, eben das Brot zu brechen und weiterzugeben und was Gutes zu sagen, sind die manchmal dann auch ein bisschen überfordert. Und gleichzeitig fände ich das total schön, das einzuüben, zu sagen, wir wünschen uns also gegenseitig Sachen, die eben heilvoll wirken oder die wertschätzend sind, die gut tun. Also ich denke jetzt gerade auch an Kübra Gümüşay's Rede, wo sie von dieser eben Liebe organisieren gesprochen hat, wo man sich gegenseitig einfach mehr Wertschätzung zuspricht. Da ging es ja auch viel um Online Wertschätzung, aber tatsächlich eben auch wirklich das zu feiern, dass man in der Gemeinschaft ist. Und natürlich fällt es einem dann einfacher, wenn Leute neben einem stehen, die man vielleicht auch kennt, aber vielleicht ist es auch schön, jemand Fremden einfach was Gutes zu wünschen und stellt dadurch natürlich eine Beziehung her auch direkt.
Ich habe gerade noch wieder über das Geld nachgedacht und kam auf die Kollekte irgendwie mal. Oder die Dankopfer, je nachdem, wo man herkommt und wie das dann heißt. Weil das ist ja auch eine gute Form und das ist irgendwie gut, dass wir die Institution da haben, aber es ist auch sowas, was man dann irgendwie so macht und so viel Leidenschaft und Aufmerksamkeit ist da oft auch gar nicht dabei, wofür die jetzt zum Beispiel bestimmt wird. Das geht jetzt mit den meisten Kollektenplänen auch gar nicht, aber man könnte sich ja in so einem Werkstattgottesdienst dann auch gemeinsam überlegen, wofür man jetzt eigentlich eine Kollekte sammelt, wer sind jetzt eigentlich Bedürftigen oder so, und das irgendwie in die Gemeinschaft reintragen, die Formen, die wir haben, wenn man jetzt noch nicht komplett zu der Finanzgemeinschaft der Gottesdienstbesuchenden übergehen will oder so. Mhm. Oder vielleicht auch einfach nur davon erzählen, was irgendwie mit dem Geld der Gemeinden und den Projekten, die auch gemacht werden, irgendwie angestellt wird, weil ist dann weg und dann am nächsten Zahl wird nächsten Sonntag wird so eine Zahl mit zwei Nachkommastellen genau vorgelesen. Und aber die Leidenschaft, die die Leute da reinstecken in die, die Arbeit, die geht auch manchmal, kommt da nicht so ganz früh. Ne?
Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich habe auch überlegt, ob man von so ortsansässigen Projekten erzählt, wo wirklich auch Teilen stattfindet. Also ich kenne auch Gemeinden, die haben irgendwie einen Verteiler oder offenes Gärtnern, also so Urban Gardening, wo Flächen wirklich gemeinsam genutzt werden. Und ich finde wirklich so, tatsächlich auch so Gemeinschaftsgärten sind schon auch so Orten von Freude, wo auf jeden Fall diese Freude von Gemeinschaft so Früchte trägt im wahrsten Sinn des Wortes und irgendwie Menschen da das als Ort nutzen, sich körperlich zu betätigen, gemeinsam abzuhängen, was zu bauen, was zu essen, Kultur zu genießen vielleicht auch. Also mit allem, was auch da natürlich an Gemeinschaft schwierig ist, dass jemand einen Salat mehr erntet, als eigentlich ihm zusteht oder eine andere Person ihren Arbeitseinsatz nicht so macht, wie es eigentlich abgesprochen war, mal in der Gemeinschaft oder wie andere es dachten, es sei abgesprochen gewesen und so. Also natürlich sind auch diese Orte, wo Gemeinschaft schön ist, auf dieser Welt auch nicht frei von Schwierigkeiten. Aber das wäre sowas, wo ich denke, gerade wenn man zum Beispiel einen Gottesdienst auch im Grünen hat, kannst du das voll gut aufgreifen. Gerade weil auch das natürlich eine Zeit ist, wo man schon einiges ernten kann. Je nachdem, wie die Dürre uns einholt diesen Sommer und so wieder, natürlich auch mit den Schwierigkeiten. Aber das eben zu sagen, hey, das ist auch vielleicht mit einer Verantwortung von uns, wenn wir gerecht auf dieser Welt leben wollen, heißt es ja irgendwie auch klimagerecht. Also jetzt trifft dich da ein bisschen ab Richtung Schöpfungsfrömmigkeit und so. Aber genau, habe ich jetzt mal gesagt.
Und den Text als solchen in seinem Duktus auch ernst nehmen und eben gerade nicht unsere ganzen schönen Bedenken und ja, es ist auch das und so wieder rausholen, was wir irgendwie dann machen, weil wir ja ausgewogen und nicht dumm und naiv irgendwie rüberkommen wollen. Aber der Text, der ist ja so richtig rosarote Brille. Und irgendwie auch gemeinsam diese rosa-rote Brille aufzusetzen und zu sagen, das ist halt auch Teil von Offenbarung und Arbeit mit Offenbarung, irgendwie auch mal einfach mal durchzurattern, wie wäre es eigentlich, wenn es perfekt wäre und an welchen Stellen können wir vielleicht auch dem Schritt näher kommen.
Ja, an diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. So ungefähr.
Das Jahr war so wenig.
Ja, genau. Ich meine, das wäre vielleicht wirklich was, je nachdem, wie ich die Predigt gestalten würde, wenn ich predigen würde, aber sowas würde ich vielleicht auch dann zum Schluss nochmal sagen. Also ich glaube, wenn man die Gemeinde gut kennt und da auch so ein bisschen humorvoll auftritt, dann fände ich eigentlich sowas auch cool, das in so einer transparenten Übertreibung vielleicht auch einfach stehen zu lassen, irgendwie. Und damit zu kokettieren, auch ein bisschen mit dem, was die Welt halt doch auch schon an Vollkommenheit hergibt.
Weil wir ja mit dem Wochenspruch quasi auch schon in Gottes Sphäre ja so Reingerufene sind. Der heißt ja, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Epheser 2,19. Mhm. Also, dass man eigentlich auch schon immer ein bisschen Anteil an Gottes Reich hat. Und so, dass man sich auch manchmal so verhalten darf. So gönnerhaft wie Gott vielleicht mit allen Zurücknahmen, die das natürlich eher wir als Mensch so mitdenken können, aber wirklich auch in diesem freudigen ich sehe irgendwie vor meinem inneren Auge so einen freudigen, lachenden Gott, der so könnte es doch sein, irgendwie, was sagt. Und auch weiß, wie kompliziert das alles ist.
Mhm. Ja. Aber hey, ist schön, dass wir diese Bude gemeinsam bewohnen dürfen. Also mit Gott, nicht? Ich in meinem inneren Film bin ich gerade durch so ein paar WGs irgendwie gelaufen, wo ich gelebt habe oder gern zu Besuch war oder so. Und wo es irgendwie schon auch so oft eine Entspanntheit war. Klar, das waren auch die besten Jahre natürlich damals, als man studiert hat und so. Aber irgendwie so dieses, so eine Leichtigkeit von Gemeinschaft, dadurch, dass man sich so gut kannte und in Boxershort voneinander in die Dusche ist und jemand anderes aber gerade irgendwie Besuch von den Eltern hatte und das war irgendwie alles wild und unberechenbar und schön. Hat man gekocht und plötzlich saßen noch drei Leute mehr am Tisch und dann hast du die auch satt gekriegt. Also so, und da wären wir wieder beim Evangelium des heutigen Sonntags.
Wenn es nicht genug Platz am Tisch hat, dann schick nicht die Leute weg, sondern baue einen größeren Tisch.
Genau. Wir haben noch einen Terrassentisch in unserem schönen Gemeinschaftsgarten da draußen.
Das wäre auch ein Gottesdienst, den man einfach komplett an irgendeinem Riesentisch feiern könnte. Mhm.
Mhm. Wie viele Leute kommen bei dir so in den Gottesdienst? An einem normalen Sonntag?
Von 12 bis 30, sage ich mal.
Okay.
So.
Oh ja. Und das ist auch gut. War eine schöne Runde.
Ja, ist auch intim. Man kann auch dann kleine Sachen machen, wie so Salbung und so. Oder eben gerade halt nochmal besonders dieses Brot teilen oder irgendwie Essen teilen. So auch machen. Ist immer mit Hunderten dann schwierig.
Dann halt
3000, wenn die dann an einem Tag noch alle dazukommen.
Ja, genau. Dann muss man noch mal Wildkräuter sammeln oder so. Ich bleibe in meinem Gartenbild. Ja. Ja. Du hast noch als Frage, die dich antreibt an diesem Text auch gesagt, was ist wichtig im Leben?
Ja, wenn man jetzt nicht nur über Geld als solches und was macht man jetzt irgendwie mit den baren Scheinen oder so hin will, ist ja das die Frage nach Grundstücken und sonstigem Eigentum, wie es die Basisbibel formuliert. Also was ist es alles, was uns hinderlich ist im Leben an Verhalten und so, das kann man natürlich auch da so aufziehen oder man steckt irgendwie in diesen Sommerzeiten in diese Trinitatis irgendwie so, kommt man so ein bisschen auch zu sich, könnte man das auch gut angehen.
Dann hätte man auch doch dieses individuelle Moment in diesem großen Gemeinschaftstext mit drin. Also hängt ja auch immer damit zusammen, denke ich, zumindest in unseren neuzeitlichen, postmodernen Hirnen geht es ja doch immer auch viel drum, wie bin ich und wie verhalte ich mich auch in dieser Gemeinschaft und so. Genau. Also ich glaube, das bleibt bestehen. Aber ich denke, vor allem ist es halt ein Text, wo es um Gemeinschaft geht und ich finde es cool, Timo, wie du vorschlägst, wirklich diesen Gemeinschaftsmoment auch zu feiern und zu performen im Gottesdienst. Und auch in der Predigt sogar. Genau.
Auf jeden Fall.
Ja, dann hoffe ich, es hat euch angeregt. Oder Timo, hast du noch was hinzuzufügen?
Ich hatte eine Querwerbung, weil ich gerade wieder merkte, ich kenne die Wochenlieder nicht. Es gibt einen Wochenlieder-Podcast, auch wenn die nicht im OAch-Netzwerk sind, sind die trotzdem ja cool. Das kann ich sehr empfehlen, Wochenlieder-Podcast einfach mal suchen. Und die gibt's auch. Hast du das gerade angemacht? Ah, nein. Ah, ihr habt das nicht gehört. Ich habe gerade aus Versehen auf Play beim Wochenlied gedrückt und war ganz erschrocken. Der Wochenlied-Podcast, und der gibt schon über ein Jahr, weil die kommen ein bisschen kurzfristig raus, aber man kann dann auch, weil die Wochenlieder ja gleich bleiben, vom letzten Jahr quasi die Folge hören, wenn man sich auf den Gottesdienst vorbereiten will. Wahlweise nun lass uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren oder brich dem Hungrigen dein Brot, da irgendwie auch noch cool einbauen. Das fällt mir an der Stelle noch ein.
Stimmt, die habe ich auch ab und zu schon gehört und fand es auch sehr spannend. Mein persönliches Wochenlied steht ja da nicht drin. Im Gesangbuch ist von Gerhard Schöne, spar deinen Wein nicht auf für morgen. Oh. Weil es da auch ganz viel ums Teilen geht und wie wir in Gemeinschaft leben und es feiern und gleichzeitig auch Gerechtigkeit üben und tun.
Ich glaube, da bin ich bei mir fast anschlussfähiger in der Gemeinde mit Gerhard Schöne, aber vielleicht auch im Ländle oder wo sonst ihr uns überall hört. Auf jeden Fall ein sehr herzergreifendes Lied. Ja.
Genau. Ja, dann feiert in voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit diesen Gottesdienst und genießt die Predigt in dieser Gemeinschaft, in der das Reich Gottes schon angebrochen ist.
Mit Gottes rosa-roter Brille.
Yes.
Amen.
Tschüssi. In diesem Sinne, einen schönen Sommer und bis nächste Woche, wenn ihr mögt. Macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.